Kunst kann andere gesellschaftliche Zustände imaginieren. Sie kann vorstellbar machen, dass es auch anders geht, als wir glauben, dass es nur so geht, wie es ginge, gerade im Augenblick. Das ist ja irgendwie, was ist denn die Zukunft? Zukunft ist Gegenwart plus Zinssatz.
Sagt Klaus Lederer, den wir für eine neue Kunstpause der jungen Freunde der Nationalgalerie getroffen haben. Und Klaus Lederer müssen wir eigentlich nicht groß vorstellen. Er war von 2016 bis 2023 Bürgermeister der Stadt Berlin und Senator für Kultur und Europa und damit auch eine ganz wichtige Person für die Museen, zu denen auch die Nationalgalerie gehört, beziehungsweise die Nationalgalerie umfasst. Klaus Lederer hat den Etat des Kultursenats bis zu 800 Millionen Euro hochgeschraubt, deren Zahlen nach, die ich recherchieren konnte. Er hat sich also ganz stark gemacht für immer größere Etats einer immer kulturdurstigeren Hauptstadt Berlin. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen, aber auch über sein eigenes Verhältnis zur Kunst und zur Politik und inwiefern Kunst und Politik auch ganz unbedingt miteinander zusammenhängen müssen. Dafür hat er sich ein Werk ausgesucht, was per se durchaus politisch ist. Es ist die Statue of Liberty von Elmgren und Draxet, die augenblicklich im Innenhof vom Hamburger Bahnhof zu sehen ist. Und wie immer an dieser Stelle stellt Charlotte Paulus uns dieses Werk noch einmal ein bisschen genauer vor.
So ist es. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, lieber Klaus. Und ich starte mal mit einer kurzen Beschreibung, wie das Werk aussieht, was es aussagen könnte und was es damit auf sich hat. Hinter dem Künstlerduo Elmgren und Draxet verstecken sich zwei Personen, Michael Elmgren und Inga Draxet. Das ist ein skandinavisches Künstlerduo. Und die beiden haben schon 2002 den Preis der Nationalgalerie gewonnen. Es ist ein Preis, den die Freunde der Nationalgalerie stiften und der Gewinner erhält eine eigene Ausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie. Das Werk wurde von dem Sammler Heiner Wiemhörner an die Sammlung der Nationalgalerie geschenkt und ist seit 2019 im Innenhof des Hamburger Bahnhofs zu sehen. Und es handelt sich um ein Betonsegment der Berliner Mauer und einem dort integrierten Geldautomaten, der nicht funktioniert. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob schon mal jemand versucht hat, dort Geld abzuheben, und ich könnte mir fast vorstellen, ja. Das Künstlerduo ist bekannt für sehr besondere Installationen, so zum Beispiel diesen Prada-Store in der texanischen Wüste, aber auch für einen scheinbar heruntergestürzten Wohnwagen in der Shoppingpassage in Mailand. Und der Geldautomat ist ja auch eine etwas ungewöhnliche Möglichkeit, auf das Thema Konsum, Kapitalismus, Geld abheben und Berliner Geschichte zu verweisen. Der Titel Statue of Liberty verweist natürlich auf die Freiheitsstatue auf Manhattan, auf das Symbol grenzenloser Freiheit, und steht aber gleichzeitig mit dieser Kombination des Werkes, nämlich einem Teil der Berliner Mauer, für die Einteilung dieser Welt durch den eisernen Vorhang in Ost und West. Und das verbindende Element dieser Skulptur ist nun ein Geldautomat. Und diese Skulptur kann für sehr viel stehen. Ich habe im Vorfeld gedacht, naja, es ist vielleicht der Ausverkauf der Geschichte von Berlin, wenn ich so an die Berliner Mauer-Souvenirteile denke. Sind die überhaupt alle echt? Ein Monument der Erinnerung an die geteilte Stadt, die geteilte Welt, ein Denkmal deutsch-deutscher Teilung oder eine Erinnerung an eine Stadt, die ihre Freiräume mehr und mehr durch Gentrifizierung verliert bzw. verloren hat. Das vorausgeschickt soll mit der Frage abschließen, warum haben Sie sich dieses Werk ausgewählt, lieber Klaus?
Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Warum habe ich mir das Werk ausgesucht? Das hat mehrere Komponenten. Das eine ist, ich schätze dieses Künstlerduo sehr. Elmgren und Draxet haben ja auch die Skulptur für das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen errichtet, den Wettbewerb da gewonnen. Ich finde das eine extrem eindrucksvolle Form der Auseinandersetzung, die ohne sich in billigem Abklatsch an das große Holocaust-Mahnmal zu versuchen, trotzdem auch den Impuls aufnimmt. Genau, insofern ist also ein ganz, ganz tolles Werk. Ich schätze auch Heiner Wiemhörner sehr als einen Sammler mit sozialer Verantwortung, als jemand, der ja auch versucht hat, hier in Berlin und immer noch versucht, ein Haus zu sichern als Haus für die Kunst, aber auch im Interesse der darin Wohnenden. Ich finde sowas toll, und für mich waren auch immer Menschen, also Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ein bisschen mehr Geld haben als andere, sind für mich nicht per se Gegnerinnen oder Gegner, solange sie irgendwie reflektieren, in welcher sozialen Situation sie sind und andere sind und welche gesellschaftlichen Verhältnisse dazu geführt haben, dass die Vermögensverteilung, die Reichtumsverteilung ist, wie sie ist. Und dieses Kunstwerk am Hamburger Bahnhof, ich glaube, ganz, ganz viele, die in Museen gehen, sind da irgendwie schon mal hängen geblieben und haben sich gefragt, was macht das denn jetzt hier? Also was soll das denn jetzt hier? Und ich finde eben auch, das Schöne an wirklich guter Kunst, heute wird ja Kunst ganz schnell auch mal mit Aktivismus verwechselt, mit propagandistischer, aktivistischer Tätigkeit verwechselt. Große Kunst ist für mich diejenige, die unterschiedlichste Interpretationen denkbar werden lassen, ja, die irgendwie Nachdenkräume eröffnen, die irritieren, die anstoßen zum Nachdenken über die Dinge. Und Sie haben ja jetzt schon ein paar Interpretationen genannt. Für mich ist das, hat das ganz viel zu tun mit 1989. Mauerfall, Ende der Geschichte. Damals hieß es, also jetzt sozusagen hat die Demokratie gesiegt, relative erträgliche soziale Verhältnisse wie in den Industrienationen des Westens werden sich jetzt Stück für Stück überall auf der Welt ausbreiten. Und auf der anderen Seite ist da dieser Geldautomat und der steht vielleicht auch für eine andere Art. Früher war die Trennung eine politische Trennung. Heute werden die gesellschaftlichen Verhältnisse ganz stark durch Kapitalströme geprägt, durch die Form, wie sich Kapital vermehrt und welche Anlageformen es sucht und das strukturiert sich dabei ja sogar ganze Gesellschaften nach den eigenen Notwendigkeiten und den eigenen Vorstellungen. Und insofern ist das, finde ich, mit wenigen Mitteln ganz starker Ausdruck. Und wie gesagt, unterschiedlichste Interpretationen sind denkbar.
Die Kapitalflüsse, die Sie gerade schon angesprochen haben, das ist natürlich, wenn man sich diese Stele anschaut, sofort eine Frage, die sich aufdrängt. In welche Richtung öffnet sich hier eigentlich der sozusagen Geldschlitz, aus dem ich was ziehen kann? Er muss ja offenbar aus der anderen Seite der Mauer aufgefüllt worden sein. Also ich finde, auch das ist
auch das,
irgendwie
ja. Auch das eine, wäre durchaus denkbar.
Eine Frage, auf die es sicherlich zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Sie selbst haben sich in Ihrem Buch mit Links die Welt retten auch als 89er bezeichnet, weil das für Sie einfach eine ganz prägende Erfahrung war. Sie sprechen davon den Fragen der verpassten Chance. Darüber würden wir gerne ein bisschen sprechen. Inwiefern ist dieses Jahr 89 auch mit einer verpassten Chance verbunden?
Also als ich Kultursenator war, hatte ich sehr, sehr intensiv natürlich auch mit der Erinnerung an 1989-90 zu tun. Und im Grunde haben wir immer Einheitsfeiern gefeiert. Ja, also die friedliche Revolution in der DDR war aus der Perspektive eine logische Durchgangsstation zu einem Ziel, was nur sein konnte, dass die Bezirke der DDR, die dann Länder wurden, der Bundesrepublik beitreten und damit dort ankommen, wo alle anderen das Himmelreich auf Erden für sich schon gefunden haben. Also letztlich ist es ein Stück weit auch symbolisch, der Umgang damit, weil das eben dieses Narrativ vom Ende der Geschichte immer noch reproduziert. Also 1989-90 ist, wenn man so will, Deutschland wieder zu sich gekommen und wieder vereint worden. Man könnte noch ein bisschen intensiver über die Frage reden, warum es zu dieser Teilung überhaupt kam, welche historischen Ursachen das hat. Natürlich damit auch verbunden, einerseits repräsentativ-demokratische Verhältnisse, nach denen sich die Bürgerinnen und Bürger der DDR gesehnt haben und die zweifelsohne fundamental sind, auch für mich als Linker fundamental sind. Also da darf man überhaupt keine Luft dran lassen. Auf der anderen Seite natürlich eine ökonomische Ordnung, die nicht demokratisch kontrolliert wird, sondern die bestimmt wird durch die Gesetzmäßigkeiten der Selbstverwertung des Kapitals und damit durch ökonomisch starke Triebkräfte durch einen Wachstumsimpuls. All diese Dinge waren 1989-90 im Grunde Ende der Geschichte als das Gesetzte, als sozusagen das Ziel des menschlichen Strebens. Wir sind sozusagen im Ergebnis all dessen angekommen, was man sich erträumen konnte. Dass wir natürlich jetzt einige Jahre später, also nun 3,5 Jahrzehnte später, merken, dass es vielleicht doch auch eine optische Täuschung war, davon auszugehen, dass das 1989-90 gegründete, wieder zusammengewachsene Deutschland mit seiner Wirtschaftsordnung das Ende der Geschichte ist. Und tatsächlich der Stein der Weisen und das, was sich der Rest der Welt erstreben sollte, da glaube ich, sind in Deutschland ein bisschen später, anderswo durchaus schon früher, massive Zweifel aufgetaucht. Und man kriegt das, glaube ich, auch mit, wenn man mit Leuten spricht, dass sozusagen ein großes Unbehagen existiert in Bezug auf die Frage, wo geht's gesellschaftlich eigentlich hin? Bleibt der Status quo, wie wir ihn kennen? Man darf ja nicht vergessen, dass die frühe Bundesrepublik mit diesem krassen ökonomischen Wachstumsimpuls, den sie bekommen hat nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, mit der Unterstützung der USA unter vergleichsweise regulierten internationalen ökonomischen Bedingungen, mit Marshallplanhilfe und das wirklich das im Grunde dafür gesorgt hat, dass bis in die 70er, 80er Jahre hinein jede Generation davon ausging, dass es der Nächsten besser gehen wird. dass Aufstieg zu den Normalitäten, wenn man sich anstrengt, dann kann man es hier schaffen, auch des Verständnisses von gesellschaftlichen individuellen Perspektiven bestimmt hat und dass de facto Vollbeschäftigung herrschte, also bis in die 70er Jahre hinein. Ne? Und inzwischen sehen wir, glaube ich, alle, wir haben jetzt den 13. heißesten Monat in Folge, dass wir gerade dabei sind, unseren Planeten gegen die Wand zu fahren. Und das ist nochmal eine andere Nummer. Wir haben, glaube ich, auch gemerkt, dass die Selbstverwertung des Werts dazu führt, dass wir uns ein total krisenanfälliges internationales Finanzsystem geschaffen haben, was permanent von Erschütterungen, von Störungen getroffen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die nächste kommt. Und dass das sogar unsere Gesellschaften im Inneren zersetzt.
Da ist die Arbeit von Elmgren und Draxet vielleicht auch ein tolles Symbol für, denn aus diesem Geldautomat kommt nichts mehr raus. Das heißt, auch das kriegt nochmal 40 Jahre später eine ganz andere Lesart möglicherweise, nachdem Sie sich jetzt nochmal intensiv mit dem Marxismus beschäftigt haben, auch für Ihr Buch. Deswegen die Frage an Sie, wie sehe eine marxistische Lesart dieser Arbeit von Elmgren und Draxet aus? Worauf wird da verwiesen, unter anderem, möglicherweise?
Also erstmal zeichnen sich ja großartige Arbeiten dadurch aus, dass sie wirklich unterschiedlichste Interpretationen nahelegen und möglicherweise in veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen auch nochmal gänzlich andere Anregungen, Denkweisen, Auseinandersetzungsformen ermöglichen. Also ein gutes Kunstwerk emanzipiert sich irgendwann von denjenigen, die es erschaffen haben. Also für mich ist im Grunde jetzt gar nicht so einfach zu sagen, es gibt da diese marxistische Lesart, zumal ich sowieso mit dem Marxismus hadere, weil er steht für mich für ein doktriniertes, erstarrtes Interpretationsmuster dessen, was Marx, Engels und andere am Anfang eher Denker, inzwischen auch Denkerinnen, über die Jahre in Auseinandersetzung mit der Gesellschaft an Gedankengut entwickelt haben. Und mir lag eigentlich vor allem daran, in dem Buch ein Stück weit auch diesen Schrott, diesen dogmatischen Schrott, diese Verkrustung, dieses zum Teil sektenhaft, besserwisserisch, klugscheißerische, was ich selber wahrnehme in vielen linken Attitüden, das beiseite zu räumen und zu sagen, das bringt uns, glaube ich, nichts mehr. Also das war eine Rechtfertigungsideologie für ein Regime oder für eine selbsternannte Alternative zu den formal bürgerlich-demokratischen, ökonomisch-kapitalistischen Ökonomien des Westens. Das hat sich erledigt. Das ist 1989 einfach ganz krass gescheitert. Und das ist auch einer der Punkte, die ich moniere, dass innerhalb der gesellschaftlichen Linken diese Scheiternserfahrung kaum ausreichend, jedenfalls nicht so, wie ich mir das wünschte, ver- und bearbeitet worden ist. Weil dann würde man vielleicht dazu kommen, dass es gar nicht unbedingt darum geht, irgendein Himmelreich auf Erden zu imaginieren, dass man dann mit Biegen und Brechen und wo gehobelt wird, fallen Späne auch durchsetzen und durchdrücken kann, sondern dass es eigentlich darum gehen muss, innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nach den Anknüpfungspunkten für Alternativen zu suchen. Und da finden sich bestimmte Aspekte dessen, was wir gerade in Krisenmomenten erleben, in Ansätzen tatsächlich auch bei Marx selbst schon. In seinem Werk, auch bei Engels, ist natürlich später dann nochmal ganz anders aufgegriffen worden. Also sowas wie den Zivilisationsbruch der Shoah konnte ein Marx, konnte ein Engels sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Eine ökonomische Globalisierung, wie wir sie bis vor 10 Jahren erlebt haben, schon, denn die gab es in Anflügen vorher immer schon mal, während dann natürlich in der Regel auch wieder Deglobalisierungstendenzen existiert haben, das erleben wir im Augenblick auch. Ne? Aber die Frage, was macht eigentlich dieses System aus, was im späten 18., im frühen 19. Jahrhundert angefangen hat, Fahrt aufzunehmen und was sich als extrem flexibel, wandlungsfähig, anpassungsfähig erwiesen hat, aber immer auf demselben Prinzip beruht, nämlich Kapital einzusetzen mit dem Ziel, auf welchen Wegen auch immer und mit welchen Konsequenzen auch immer, am Ende als Mehrkapital zu seinem Ausgangspunkt zurückzukommen und das mit einem nahezu grenzenlosen exponentiellen Wachstum, Ressourcenverschleiß, natürlich auch der Ausbeutung von Arbeit. Das ist nach wie vor, finde ich, hochaktuell. Und ich würde sogar behaupten, ohne eine moderne Form dieses Denkens kann man eigentlich die Krisen und die gesellschaftlichen Erschütterungen, die wir gerade erleben, überhaupt nicht verstehen.
Für mich persönlich steht diese Stele von Elmgren und Draxet und dem Automaten auch unter anderem dafür, dass ich diesen Geldfluss aus dem Osten sehe, weil ich bei dieser Thematik Zusammenbruch der DDR und eben dieser Geldautomat an der Berliner Mauer total stark auch an den Zerfall der Planwirtschaft denke und an den ja quasi Ausverkauf auch durch die deutsche Treuhand denke und daran, dass es immer noch Konsequenzen hat für die Wirtschaftslage in Ostdeutschland, für sehr viele enttäuschte Menschen und Menschen, die sich mehr erhofft haben vom Kapitalismus. Und ich komme dann zu der Frage, können wir, weil den Kapitalismus werden wir nicht abschaffen können, aber wir können ihn besser machen oder wir können Ideen entwickeln, wie wir im Kapitalismus verantwortungsvoller handeln können und dass wir irgendwie nochmal eine Utopie eines neuen wirtschaftlichen Systems erdenken. Vielleicht brauchst du es gar nicht, aber haben Sie Ideen, wie das aussehen kann?
Man könnte ja natürlich bei Elmgreen und Draxit auch an den, also ich weiß nicht, wie gut die West-Berlin kannten, aber die Frontstadt, die am Ende des Jahres einen Scheck aus Bonn bekommen hat, um das Defizit zu decken, vielleicht auch eine Vorstellung, ja. Die mir da in den Sinn kommt und auch die Folgen in den 90er Jahren mit dem relativ schnellen Abbau der früheren Berlin-Förderung, was jetzt ja in massive ökonomische Schwierigkeiten, also fiskalisch-ökonomische Haushaltsschwierigkeiten in Berlin gebracht hat und uns bis heute eigentlich immer noch belastet, obwohl wir natürlich, und das war dann auch durchaus Berliner Politik, uns ein Stück weit natürlich an eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen konnten. Nein, ich glaube nicht, dass es einen großen Knall gibt und plötzlich ist alles anders. Ich glaube auch nicht, dass es einen Schalter gibt, an dem man den Kapitalismus abschalten kann. Das ist irgendwie so naiver Kinderglaube, den ich durchaus aber manchmal noch so in linken Kontexten so erlebe. Ja? Also so Revolutionsromantik, all diese Dinge, ja, dass man dann plötzlich, das erleben wir ja gerade augenblicklich, selbst eine islamistische Terrororganisation plötzlich als Hort irgendwie des Widerstands feiert, als irgendwie Ausdruck zukünftiger besserer gesellschaftlicher Verhältnisse, da muss man schon einen ordentlichen Knall haben, wenn man sowas vertritt. Aber das sind so Versatzstücke dogmatischen Denkens, die finden sich immer noch. Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir wie in so einer Tretmühle in einer ökonomischen Struktur festhängen, die auf immer mehr Wachstum angewiesen ist. Das ist ein regelrechter Fetisch. Also wir merken das ja selber an den Steigerungen des BIP, des Bruttoinlandsprodukts und an der Frage, welche Wachstumsraten die hiesige Ökonomie zu verzeichnen hat. Das ist ja für uns auch ein Maßstab für Wohlstand. Das ist in gewisser Weise ein Wohlstandsindex. Die Frage ist, wenn wir uns mal anschauen, was das real bedeutet, dann bedeutet es im Augenblick mit Blick auf die planetaren Grenzen. Wir haben den Weltüberlastungstag im vergangenen Jahr am 4. Mai gehabt. Wir haben den Weltüberlastungstag in diesem Jahr am 2. Mai gehabt, also bezogen auf Deutschland. Deutschland verfeuert, wenn man so will, drei Planeten im Jahr, ne, hochgerechnet. So. Für die gesamte Erde sind wir bei 1,7 Erden pro Jahr, also für 1,7 Planeten. Das ist irgendwann im August der Erdüberlastungstag. Und wir sind gerade nicht dabei, unsere CO2-Emissionen massiv einzuschränken. Wir sind gerade nicht dabei, über Bauen nachzudenken, was in Einklang mit den planetaren Grenzen geschieht. Die Bauindustrie ist ein ganz, ganz großer Treiber der Emissionen. Wir können uns zwar offenbar in Deutschland nicht vorstellen, dass man auch mit 130 auf der Autobahn gut fahren kann. Wir können uns aber wohl vorstellen, dass wir in 50 oder in 100 Jahren auf einem Planeten unbeschadet weiterleben können, der 2,5 Grad oder 3 Grad Atmosphärenerwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter hat. Da merkt man, auch im Denken beeinflusst die Art und Weise, so sind wir aufgewachsen, so haben wir gelernt, über gesellschaftlichen Wohlstand zu denken, so bemessen wir Erfolg und Misserfolg der ökonomischen Entwicklung und auch Erfolg und Misserfolg der jeweiligen Bundesregierung. Ja, ein Habeck kann seine ganze ökologische Agenda knicken, sobald er sich anfängt, mit Akteurinnen und Akteuren aus den fossilen Bereichen anzulegen, wird es ganz hart für den. Das haben wir ja auch mitbekommen, ja, die Debatte um das Heizungsgesetz, die eine hochideologisch, hoch aufgeladene Debatte war. Und da geht es bei der Art und Weise, wie wir essen, wie wir fahren, wie wir leben, wie wir uns kleiden, in der Tat schon ans Eingemachte. Und uns bleiben eigentlich nur noch wenige Jahre, da regelrecht krass das Ruder rumzureißen.
Würden Sie sagen, dass ein ausbleibendes Wirtschaftswachstum, wie es momentan ja extrem bejammert wird und für schlechte Laune sorgt in diesem Land, eigentlich eine totale Chance ist? zu sagen, Moment mal, im Grunde ist das, was gerade stattfindet, genau der richtige Weg, nämlich eine Form der Normalisierung, der Reduktion eines bestimmten Kurses, der nicht der richtige sein kann?
Nee, ich sehe das erstmal nicht als eine Chance, sondern als ein Problem. Wir haben ja während der Corona-Pandemie erlebt, was es bedeutet, wenn man 2 oder 3 Monate lang einfach mal sämtliche ökonomische Prozesse lahmlegt. Das ist ja nicht von den großen Gewinnern an der Börse finanziert worden, der Spaß, sondern es ist letztlich von den Staaten und damit von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern abgesichert worden. Herr Lindner erzählt uns jetzt, wir leben über unsere Verhältnisse. Man muss ganz klar sagen, die große Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008, wo im Grunde das Zocken, die Spekulation auf zukünftige Gewinne krass gegen die Wand gefahren ist, hat dazu geführt, dass die Gewinne weiterhin in private Taschen gewandert sind und die Verluste durch die Breite der Bürgerinnen und Bürger der großen Industrienationen getragen worden ist. Daran tragen wir übrigens bis heute. Die Maßstäbe für das Wachstum sind natürlich auch völlig absurde Maßstäbe. Also die bilden einen ganz bestimmten Ausschnitt des ökonomischen Geschehens ab. Ganz große andere Bereiche werden in diesem Bruttoinlandsprodukt beispielsweise als Rechengröße überhaupt nicht abgebildet, sodass ja auch immer wieder, selbst in den Wirtschaftswissenschaften, kritisiert worden ist, warum man sich dieser Zahl überhaupt noch bedient. Das Blöde ist, wir hängen richtig ab davon, dass das System funktioniert. Wir hängen allesamt richtig davon ab. Wenn es stottert, wenn es kracht, dann haben wir ökonomische Schwierigkeiten. Diese ökonomischen Schwierigkeiten schlagen unmittelbar durch auf die öffentlichen Haushalte. Sie schlagen unmittelbar durch auf die Lebenssituation der Leute. Deswegen wird so ein Transformationsprozess vermutlich kein Ruder rumreißen, sondern es wird ein Umsteuern. Dieses Umsteuern müsste aber beherzter erfolgen, als es im Augenblick passiert. Das heißt also, wir müssen schon alles, was uns zurück in die planetaren Grenzen bringt, dringend und mit letzter Konsequenz durchdrücken. Wir haben aber gerade erlebt, auf Ebene der Europäischen Union beispielsweise die gesamten ökologischen Veränderungstendenzen in der Landwirtschaft unter dem Druck der Bauernproteste wieder rückgängig gemacht worden sind. Wir erleben hierzulande, wie der Verkehrssektor komplett ausgenommen wird aus der Betrachtung im Rahmen des Klimaprogramms der Bundesregierung und des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung. Also wir sind überhaupt nicht auf dem Weg, die 1,5 Grad einzuhalten. Und deswegen muss man, glaube ich, jetzt erstmal da ansetzen, dass wir eine andere Form der Investition in die sozialökologische Transformation brauchen. Dazu braucht es auch eine andere Form der Umverteilung. Also wir müssen an die großen Vermögen ran, über so eine Gerechtigkeitsfragen, über so eine Fragen, was ist eigentlich akzeptabel auch an sozialer Ungleichheit und Vermögensungleichheit in unserem Land, müssen wir, glaube ich, dringend reden. Auch wenn wir unsere Demokratie sichern wollen, wenn wir nicht wollen, dass uns immer größere Teile der Bevölkerung einfach von der Fahne gehen und sagen, es hat mit meinem Leben alles nichts mehr zu tun, was sie da machen. Und umgekehrt, diese Milliardeninvestitionen, Billiardeninvestitionen, die eigentlich in kurzer Zeit in größerem Umfang stattfinden müssen, die Erneuerung des Kapitalstocks in den Infrastrukturen, in der Industrie, die jetzt relativ schnell stattfinden muss, die muss finanziert werden. Und das wird nicht ohne, nach meiner Überzeugung, massive Eingriffe in die Vermögens- und Eigentumsverhältnisse der Gesellschaft gehen, weil es muss ja irgendwie finanziert werden. Und wir können auch da in die Geschichte zurückschauen. Also Roosevelt war kein Sozialist. Also er wollte in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus oder Kommunismus einführen. Aber er hat nach der krassen Krisenerfahrung der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem New Deal ein Programm aufgelegt, was zum einen das Auseinanderbrechen der Gesellschaft verhindert hat. Also auch in den USA gab es starke, wenn man so will, faschistische Gefahren. Und hat darüber hinaus dafür gesorgt, dass sich die amerikanische Ökonomie, die amerikanische Gesellschaft in einer Weise reformieren konnten, dass das für die kommenden Jahre sogar, wenn man es ganz offen ausspricht, die US-amerikanische Hegemonie über fast das ganze Jahrhundert gesichert hat. So, also es ist nicht irgendwie eine abseitige Idee komplett durchgeknallter Linker, auch über sowas wie 90% oder 95% Vermögenssteuer und ähnlich hohe Erbschaftssteuer nachzudenken.
Wenn Sie das so erläutern, dann kommt bei mir mal so die Frage auf, also wir leben in einer Zeit, wo die Anzahl an Demokratien weltweit zurückgeht und wir leben in einer Demokratie und wir müssen, wenn wir Veränderungen anstoßen wollen, auch an demokratische Prozesse denken, die oft sehr, sehr lange dauern, langwierig sind. Und gleichzeitig vergleichen wir uns wirtschaftlich insbesondere immer mit Ländern, wo eben diese Grundsätze nicht gelten, wo in 5-Jahresplänen Sachen beschlossen werden und einfach politisch durchgedrückt werden und da keiner gefragt wird, ob auf der Fläche ein 10-Geschosser gebaut werden darf oder nicht und wo Stadtpolitik und Stadtplanung auch fernab von jeglicher Rücksicht auf Mensch und Natur laufen. Da würde man eigentlich sagen, ja, Demokratie ist eigentlich fast ein Verhinderer von Entwicklungsprozessen, auch von Schnelligkeit in der Veränderung, aber trotzdem ja wichtig. Wie sehen Sie diese Situation, wenn wir von diesen Grundsätzen her ausgehen, dass wir das demokratisch lösen müssen?
Also ich glaube, dass nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008 die Bindung demokratischer Institutionen und Strukturen an ökonomische Prozesse nochmal massiv zugenommen hat. Im Interesse eines kleinen Teils derjenigen, die davon profitieren, die im Grunde, wenn man so will, eine Sperrminorität bekommen haben für alle gesellschaftlichen Prozesse. Wir haben unabhängige Zentralbanken, die im Interesse der Geldstabilität und der Vermögenden agieren. Demokratische Einflussnahme auf die Zentralbanken ist verboten. Das steht überall in den Verträgen drin. Ich meine, das ist total irre. Das wäre vor 50 oder 100 Jahren so undenkbar gewesen. Da war selbstverständlich eine Bank, das ein öffentliches Gut bereitstellt, nämlich Geld, auch der öffentlichen Kontrolle und der demokratischen Kontrolle unterworfen. Ja, ich glaube ja, man kann sich das in China angucken. Ja, na klar, also die bauen einen Flughafen in kürzerer Zeit und dann macht das die Armee. Ganz einfach. Und wer da nicht mitspielt, der hat... dann dem wird das Lachen vergehen. So. Wenn man so eine Verhältnisse will, dann kann man sich an China orientieren. Und bei uns ist ja die Begründung, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, das bringt Arbeitsplätze. Das ist so auch ganz oft eine Begründung dafür, auf demokratische Mitwirkungsprozesse im Großen und Ganzen zu verzichten. Und dieses, es gibt keine Alternative, wir müssen das machen, was uns die ökonomische Logik vorgibt, ist ja auch ganz tief hierzulande verankert. So, das hat eigentlich eine antidemokratische Tendenz. So. Umgekehrt wissen wir, dass da, wo Menschen das Gefühl haben, dass sie über die Verhältnisse, in denen sie leben, überhaupt nicht mehr mitbestimmen können, diese Menschen sich von der Demokratie verabschieden. Und dass sie sich dann irgendwelche Leute suchen, die ihnen zwar nicht zu ihrem Recht, aber zu dem adäquaten Ausdruck verhelfen. Das ist ja das, was wir gerade erleben. Der Arbeitssoziologe Klaus Dörre hat eine Studie vorgelegt, die macht deutlich, dass da, wo die Belegschaften in den Industriebetrieben mitbestimmen können über die Art und Weise, wie die Transformation läuft, wie produziert wird, dass da die Anfälligkeit für rechtsextreme Rattenfängerei absolut gering ist. Aber da, wo Menschen über Jahre hinweg, und das ist im Osten natürlich eine veränderungserschöpfte Gesellschaft, ja, nach 89, 90 wurde für die Leute im Osten alles anders, alles fundamental anders und viele mussten im Grunde nochmal völlig neu beginnen, sich ihre Lebensperspektiven zu organisieren, sich ihr Leben aufzubauen. Im Westen war 89, 90 mal für ein paar Wochen irgendwie ein spannendes Fernsehereignis, aber mehr eigentlich auch nicht, ja. In Passau, in Emden war für die Leute im Grunde das Leben davor wie danach genau das Gleiche. So. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann Politik eigentlich anstatt den Leuten permanent neue Herausforderungen vor den Latz zu knallen, Bedingungen schaffen, die sie selbst zu den Akteuren dieses Veränderungsprozesses machen. Ja, also die Thüringer Landesregierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht im Parlament mit dem Ziel, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Gemeinden an den Gewinnen von Windparks oder von Solarparks zu beteiligen. So in dem Augenblick, wo ich merke, das nützt mir hier vor Ort auch, wir haben sogar was davon, sind die Leute natürlich viel offener dafür, als wenn irgendwelche großen Konsortien kommen und ihre Investments in die Landschaft knallen und den Leuten wird gesagt, irgendwie haltet die Fresse, wir müssen den Klimawandel bewältigen. Dass wir das an vielen anderen Stellen überhaupt nicht tun, interessiert dann keinen. Das merken die Leute aber, ja, und fühlen sich ein Stück weit hinter die Fichte geführt.
Und die Konsortien werden ja auch noch gefördert bei diesem Vorhaben.
Das wird dann alles auch noch mit Steuermitteln natürlich, na klar. Also keine große Investition und kein großer Transformationsprozess der vergangenen 250 Jahre ist ohne die ganz, ganz massive Intervention des Staates, ganz massive Anschubfinanzierung, wissenschaftliche Entwicklungsförderung losgetreten worden. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil ein sehr, sehr holzschnittartiges Verständnis für die angeblich segensreiche Wirkung des Marktes inzwischen existiert. Und die hat sich schon ganz schön tief in die Köpfe, in die Mentalitäten der Leute eingegraben. Und zwar selbst in die Köpfe und Mentalitäten der Leute, die eigentlich ein objektives Interesse daran haben müssten, dass man daran was ändert.
Was ändern, das haben Sie ja auch in der Politik schon versucht. Wie geht das eigentlich, Prozesse zu verändern auf einem Level, wie es wichtig ist, wie Sie es für die Berliner Kulturpolitik gemacht haben? Ich kann mir vorstellen, dass das ein extrem schmerzvoller und auch anstrengender Prozess ist, wirklich Strukturen zu verändern. Können Sie uns da ein bisschen was erzählen, was Sie Ihrer Meinung nach während Ihrer Zeit als Kultursenator für Berlin wirklich verändert haben? Ich habe vorhin ein paar Zahlen genannt. Ich habe gesagt, wie Sie den Etat hochgeschraubt haben von ca. 500 Millionen auf mehr als 800 Millionen. Wie kriegt man das hin?
Naja, also wir hatten zum einen natürlich eine Situation. Ich war ja auch schon in den Nullerjahren hier landespolitisch engagiert, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Landesvorsitzender, habe mit Klaus Wowereit Koalitionsverhandlungen geführt. Wir haben in den Nullerjahren das, was uns an Hinterlassenschaften aus den 90ern geblieben war, plus Bankenskandal, hier einen ganz, ganz harten Konsolidierungskurs fahren müssen, der wirklich krass schmerzhaft war. Das reichte aber allein nicht, sondern wir mussten auch noch versuchen, eine selbsttragende ökonomische Entwicklung zu befördern in der Stadt, die ja im Grunde in den frühen 90er Jahren nochmal spät deindustrialisiert worden war. Ja, also früher gab es die Berlin-Förderung, da lohnte sich das, auch wenn es teurer war zu produzieren, in Berlin zu produzieren. Das war ganz schnell vorbei und wir haben hier sehr, sehr wenige Industriearbeitsplätze nur damals erhalten können. Jetzt hat Berlin in einigen Sektoren durchaus wieder eine positive Fahrt aufgenommen. Das macht sich dann natürlich auch bemerkbar in den Steuereinnahmen. Wir haben dann eine gute Entwicklung gehabt und wir hatten, das muss man auch sagen, in der Zeit, ungefähr seit 2012, 2013, eine sehr, sehr positive Entwicklung der öffentlichen Finanzen. Das ist inzwischen unter anderem auch wegen der Krisenbewältigungsgeschichten nicht mehr so. Das heißt also, ich hätte, wenn ich jetzt noch Kultursenator wäre, auch das Problem, dass die Zahlen nicht mehr automatisch so weiter wachsen würden, obwohl ich auch überproportional für Kultur aus den Zugewinnen, aus den Aufwüchsen rausholen konnte. Jetzt müssen Sie alle sehen, wie Sie die Haushaltszahlen wieder mit den Einnahmen in Übereinstimmung bringen. Das ist nochmal extrem schmerzhaft. Insofern hatte ich Glück. So, man muss aber mal Glück haben. Ne? So, wir haben in den Nullerjahren die Voraussetzung geschafft, dass wir in den Zehnerjahren jetzt bis in die frühen 20er Jahre hinein eine sehr, sehr gute Finanzentwicklung hatten. Ich habe versucht, aus einer reinen Förderverwaltung, die eigentlich, also sie hat Institutionen gefördert, sie hat KünstlerInnen gefördert, sie hat ganz, ganz breites Portfolio an unterschiedlichsten Programmen zur Unterstützung der Kulturszenen gehabt. Ich wollte aus dieser Förderverwaltung eine Infrastrukturverwaltung machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur Geld rausgeben für exzellente Kunst oder Kultureinrichtungen fördern, sondern dass wir selber die Infrastrukturvoraussetzungen schaffen, die Kunst machen, Kunst präsentieren braucht. Räume, Orte. Ja, also auch eine Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise war, dass nach 2008 ganz, ganz massiv in Betongold investiert worden ist. Also nachdem die Spekulation mit bestimmten Börsenprodukten, mit bestimmten Derivaten und so richtig gegen die Wand gefahren war, suchte das internationale Kapital, also die vermögenden Anlageformen, die ihnen sicher erschienen. Das hat hier in Berlin nicht nur die Immobilienpreise massiv nach oben getrieben, sondern es hat dazu geführt, dass, nehmen wir nur den Ort in der Oranienstraße, wo die NGBK, also die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, und das Werkbundarchiv untergebracht sind. Ich glaube, dieses Haus hat in der Zwischenzeit 7 oder 8 Mal den Besitzer gewechselt. Immer ein großer Aufschlag beim Preis. Und der Preis drückt sich natürlich eine zukünftige Einnahmeerwartung aus. Das heißt, diese spekulative Blase wurde immer größer, immer größer. Inzwischen ist Werkbundarchiv, ist die NGBK da ausgezogen. Und ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass wir mit knappen öffentlichen Mitteln im Grunde nur die Mieterhöhungen, die krassen Mieterhöhungen im privaten Gewerbeimmobilienmarkt nachfinanzieren. Ich will das Geld für Kunstproduktion nutzen. Ich will das Geld für das, wofür wir es ausgeben, nutzen und nicht irgendwie für die Gewinne privater Kapitalanleger im Immobilienbereich. Und dadurch haben wir dann angefangen, eine Kulturraum GmbH zu gründen. Wir haben angefangen, Immobilien des Landes für die Kulturverwaltung zu sichern. Jetzt geht das alles sehr schnell den Bach runter. Das schmerzt mich richtig doll. Also da sind jetzt einige Projekte einfach abgeschossen worden. Die werden nicht mehr gemacht. Umgekehrt habe ich auch gelernt, wie mühselig das ist, mit unserem landeseigenen Immobiliendienstleister, mit der BIM, Projekte aufzusetzen. Wie mühselig es ist, nur eigentlich gut funktionierende Immobilie so herzurichten, dass sie möglichst schnell von Künstlerinnen und Künstlern genutzt werden kann. Ja, das sind auch Erfahrungen, die dazu gehören. Und dann war mir natürlich wichtig, der niedrigschwellige Zugang, die möglichst frühe Befassung junger Menschen mit Kunst, das, was man so Breitenkultur nennt, Musikschulen, Bibliotheken, Jugendkunstschulen zu fördern, zu unterstützen. Wir haben in den Musikschulen die Festanstellungsquote über 20%, also über 20% aller geleisteten Stunden werden von Festangestellten jetzt geleistet. Es gab vor meiner Zeit in einzelnen Bezirken ein oder zwei Stellen pro Musikschule. Das ist doch total irre. So kann man eigentlich nicht arbeiten. Und da sieht man eben, also das sind so wirklich, das ist das Bohren dicker Bretter. Du musst dafür die Verwaltung fit machen. Du musst in der Kulturverwaltung gab es eine halbe Person, also es war natürlich eine ganze Person, aber eine halbe Stelle, die sich mit bezirklicher Kulturarbeit beschäftigt hat. Als ich gegangen bin, gab es ein Referat, das hieß bezirkliche Kulturangelegenheiten.
Aber das heißt, der Ansatz zur Veränderung, nach der ich fragte, war wirklich Infrastruktur schaffen, um Zukunft zu schaffen, um damit Richtig. Aber auch eigentlich eine Form der fast wieder Abhängigkeit dieser Strukturen vom Kulturetat zu schaffen.
Nee, andersrum. Indem ich Räume schaffe, die zur Verfügung stehen, in denen Ateliers eingerichtet werden, in denen Kunst präsentiert werden kann, mache ich mich mit meinem öffentlichen Haushalt unabhängiger von bestimmten Entwicklungen, auf die ich keinen Einfluss habe. Zum Beispiel krassen Mietsteigerungen im Immobiliensektor,
die wir haben. Und ich verpflichte aber den Haushalt natürlich auch, diese Infrastrukturen künftig zu tragen, was ja eine gute Sache ist.
Diese Infrastruktur zu tragen ist 100-mal günstiger
als
das Hinterher-Subventionieren teurer Gewinnerwartungsansprüche. Also ich meine, wenn du bei einer Einrichtung wie, ja, nehmen wir beispielsweise einen Theater-Discounter, so eine Sachen hatten wir ja öfter, eine Mieterhöhung kriegst und dann geht's auf einen Schlag mal 5, 6 oder 10% drauf und du musst gucken, wie du aus deinem laufenden Kulturetat diese zusätzlichen Mittel dann bereitstellst, um den Ort zu sichern, und davon ist keine einzige Schauspielerin, kein einziger Schauspieler auf die Bühne gegangen. Das ist nur Betongold zu finanzieren. Dann überlegst du logischerweise natürlich, können wir das nicht in unseren eigenen, landeseigenen Immobilien machen, die wir unterhalten müssen. Ja klar, also da gilt natürlich auch das Prinzip, man muss wirtschaftlich in dem Sinne damit umgehen, dass man da nicht auf Substanzverschleiß fährt, dass man dafür sorgt, dass diese Immobilien auch gut unterhalten werden. Aber was augenblicklich passiert ist, dass wir das Geld in vollen Händen in private Taschen umwidmen, wo es dann wiederum nur in einen Kreislauf weiterer Immobilienspekulation, weiterer Kapitalanlagen verschwindet.
Und es hat ja auch absolute Gefahren, wenn wir zum Beispiel an die Riekhallen des Hamburger Bahnhofs denken, dass die in privater Hand waren und dann auch drohten, abgerissen zu werden, weil da jemand irgendwie eine schöne Wohnsiedlung installieren möchte. Und dann ist natürlich, also hätte man auch schon viel früher anstoßen können, dass das wirklich Eigentum des Landes, also des Bundes und der Stadt Berlin ist, dieses Museum. Aber das ist ja dann auch eine Unabhängigkeit, die man hat, und da ist man eben nicht mehr abhängig von irgendeinem Privaten, der dann irgendwann verkaufen will oder abreißen will. Also das finde ich schon. Also
das ist übrigens ein Musterbeispiel dafür, wie die Politik ein Problem gelöst hat, was sie sich vorher selbst geschaffen hat. Mhm. Denn der dort existierende B-Plan, der Bebauungsplan, der de facto den Abriss der Riekhallen und ein sehr, sehr hohes und damit natürlich auch entsprechend kapitalisiertes und den Grundstückswert bestimmendes Investitionsprojekt ermöglicht hat, das hat sich die Stadt selbst zuzuschreiben. Also man hat sehenden Auges einen Bebauungsplan auf einem Grundstück erstellt und damit Baurecht ermöglicht und damit private Kapitalverwertung ermöglicht in einer wirklich exorbitanten Größenordnung. Man hätte es nicht machen müssen. Man hätte es auch nicht machen dürfen. Aber das war eine Zeit, wo eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Parole, alles, was irgendwie Investoren in die Stadt zieht, alles, was irgendwie privater Kapitalverwertung dient, ist per se gut, muss gemacht werden, koste es, was es wolle. Und alle, die sagt mal, merkt ihr noch was? Habt ihr mal darüber nachgedacht, was die Konsequenten sein können? Stehen immer ein bisschen als die Blöden in der Ecke, die eben noch nicht cool genug sind wie die Cool Kids im Senat gerade, die sehr genau wissen, wie man so eine Stadt wirtschaftlich flott macht. Ironie auf.
Wann kriegen wir Tempelhof in den Griff?
Das Gebäude von Tempelhof ist, glaube ich, unter den gegebenen Haushaltsbedingungen nicht wirklich lösbares Problem. Also, solange wir daran festhalten, dass unsere öffentlichen Haushalte, die öffentliche Armut sind, die privaten Reichtum gegenübersteht, ist aus meiner Sicht vorprogrammiert, dass solche großen Gebäude Stück für Stück vergammeln, irgendwann zusammenfallen werden. So, abreißen will das keiner. Genutzt werden könnte es für vielfältige Dinge, aber gewiss nicht für wenig Geld. Das ist teuer. Allein die Sanierung des Gebäudes ist eine Milliardengeschichte. Die Herrichtung für Nutzungszwecke ist eine Milliardengeschichte. Und das Land müsste also über einige Jahre hinweg kontinuierlich einen erheblichen Millionenbetrag, mehrfachen Millionenbetrag, also wir reden da über Summen von bestimmt 50 bis 150 Millionen pro Jahr, allein in ein solches Projekt stecken. Und das ist nicht das einzige Projekt dieser Art. Wir haben noch das ICC. Das ist auch ein denkmalgeschützter, ein ikonischer Bau, der natürlich erhalten bleiben muss, der natürlich denkmalgeschützt saniert werden muss, aber der natürlich auch in der Unterhaltung unglaublich teuer ist, der in der Sanierung unglaublich teuer wäre. Auch da ist im Grunde seit 10, 15 Jahren, außer ganz vielen Gutachten und den Versuch, Interessenbekundungen, könnte irgendein Privatakteur, der viel Geld hat, so nicht viel passiert. Und wir schleppen einen Sanierungsstau vor uns her, auch in den Kulturimmobilien, auch an den Kulturorten ist das nach wie vor so. Wir brauchen dringend eine neue Zentral- und Landesbibliothek. Ich habe das auf den Weg gebracht. Es scheint so zu sein, als ob das dasselbe Schicksal erleidet wie alle Versuche der letzten 30 Jahre, eine neue Zentral- und Landesbibliothek zu etablieren. Also da ist so viel im Argen und eigentlich muss man, wenn man rational ist, eine Debatte darüber führen, was sind eigentlich die öffentlichen Bedürfnisse? Und das kann man im Großen in Bezug auf die Klimaveränderungen, in Bezug auf das Artensterben, in Bezug auf das Abschmelzen der Polkappen, also im Großen genauso wie im Kleinen, nämlich was sind eigentlich die Bedürfnisse in so einer Stadt, worauf kommt es am Ende wirklich an? Ja? Kultur war ja eigentlich immer so, naja, das wird dann irgendwie bei den Koalitionsverhandlungen, wenn die Ressourcen dann ausgekegelt werden, irgendjemand kriegt das dann noch so als Ausgleich dazu. Ja, das galt immer so als weiches, als lächerliches Ressort, also als eins, in dem eher so irgendwie so ein bisschen durch überkandidelte Kulturfuzzis sich dann nochmal austoben dürfen. Aber dass natürlich Kultur, die Auseinandersetzung mit Kultur letztlich eine menschlich existenzielle Geschichte ist. Darüber reden wir in unserer Welt viel zu selten.
Und glaube ich, ein Bereich, in dem genau dieses Umdenken, über das Sie vorhin sprachen, am allerersten möglich ist. Ich kann mit einem Kunstwerk, mit einem Theaterstück, mit Musik einen Menschen tatsächlich zu einem Umdenken bringen, zu einem auch politischen Umdenken, was ich wahrscheinlich mit Reden im Bundestag nicht unbedingt immer erreiche.
Ja, die Zeiten, wo Leute irgendwie vorm Fernseher gesessen und Bundestagsreden gehört haben, ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen vorbei. Ich weiß natürlich auch nicht, ob wir die Möglichkeiten der Kunst da nicht ein bisschen überschätzen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch von ihr etwas verlangen, was sie gar nicht leisten kann. Aber was Kunst in jedem Fall kann. Und deswegen finde ich eben, gehört eigentlich die Herzensbildung von der Kita ab eigentlich zu den wichtigsten Dingen, fast noch wichtiger als höhere Mathematik zu können und Differentialgleichungen lösen zu können. Oder kann man so fortsetzen, auch das ist alles wichtig, aber wichtiger ist eigentlich, dass wir solche Kompetenzen in Menschen fördern, dazu führen, dass wir aufhören, einfach Mäuse im Laufrad zu sein und irgendwie unsere uns zugedachte Rolle im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess brav und in möglichst gute Anpassungen an die Herausforderungen bestehen. Kunst kann andere gesellschaftliche Zustände imaginieren. Sie kann vorstellbar machen, dass es auch anders geht, als wir glauben, dass es nur so geht, wie es ginge, gerade im Augenblick. Ja, es ist ja irgendwie, was ist denn die Zukunft? Zukunft ist Gegenwart plus Zinssatz. So, und da ist das echt eine schöne Idee. Wir kommen aus keiner Vergangenheit und wir gehen in keine wirkliche Zukunft, sondern wir leben im Grunde wie in so einer Schleife, wie in Täglich grüßt das Murmeltier, in einer Realität, die jeden Tag im Grunde dieselbe Aufführung ist wie am Vortag. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass, wenn man über Wohlstand nachdenkt, man vielleicht auch über die Frage nachdenken muss, ist Wohlstand nicht eigentlich Teilhabe am Kulturellen, wirkliche Mitgestaltung der uns umgebenden Verhältnisse, ja, und nicht immer gebrochen an dem Immobilieneigentumsrecht auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ja, die Frage, wie viel Zeit haben wir eigentlich, um uns, um die gesellschaftlichen Angelegenheiten zu kümmern, um Freundschaften zu pflegen, um ja, im besten Sinne soziales Leben zu leben. Ja, und da kann man ja auch mal wieder in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgehen. John Maynard Keynes, der im Grunde so ein bisschen auch der geistige Vater des New Deal war, der auch der geistige Vater der Finanz- und Wirtschaftsordnung des Globus nach 1945 war, der hat in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts prognostiziert, dass wir im Jahr 2000, 2022 die gesamte Menschheit bestenfalls noch 11 bis 15 Stunden arbeitet. warum eigentlich ist das anders gekommen? Nicht, weil wir wirklich so viel arbeiten müssten, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Das brauchen wir nicht. Wir sind alle letztlich mehr oder weniger Sklaven eines ökonomischen Prozesses, der sich vollkommen von uns unabhängig gemacht hat, der sozusagen in kompletter Eigendynamik wie so auf Autopilot gestellt uns immer wieder auf den Beinen hält, auf den Beinen hält, auf den Beinen hält. Und
der Dealer.
Dann gibt es ja irgendwie so auch sowas wie Übersichten über Zivilisationskrankheiten, über Schäden, die Menschen erleiden, wenn sie ein Leben leben, wie es hier aber tatsächlich auch viele Menschen leben müssen. Also diese Gesellschaft, so wie sie gerade ist, macht uns ja auch massenhaft krank. Kommt ja auch noch dazu.
Herr Lederer, wir sprechen über Berliner Liegenschaften, wir sprechen über Tempelhof, wir sprechen über eine neue Landesbibliothek. Wir haben als Freunde der Nationalgalerie auch selber gerade eine neue Baustelle, die unter ihrer Zeit noch auf den Weg gebracht wurde. Warum braucht Berlin dieses Museum, das Museum des 20. Jahrhunderts?
Also ich finde, das ist überhaupt keine Debatte wert. Wir müssen in der Lage sein, wenn Museen ihre Funktion erfüllen wollen, dass sie ein Stück weit auch sowas wie die Jahresringe in den Bäumen, also ein Stück weit auch Entwicklung und wo kommen wir her, welche Geschichte hat uns zu dem gemacht, was wir sind, wenn sie diese Funktion erfüllen sollen, das zu dokumentieren. Dann war die räumliche Situation der bildenden Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz einfach nicht mehr hinnehmbar und nicht akzeptabel. Genauso wenig, wie es hinnehmbar und akzeptabel gewesen wäre, die Riekhallen abzureißen. Aber das ist eben genau so ein Punkt, ne? In der allgemeinen Konkurrenz der Investitionsprojekte bei Permanent Banken Geld stehen solche Sachen natürlich immer zuallererst zur Disposition. Umgekehrt freue ich mich natürlich, dass es so Institutionen gibt wie Freundeskreise, wie den Freundeskreis, der hier in den vergangenen Jahren immer auch dafür gesorgt hat, dass Dinge möglich wurden, die allein mit den öffentlichen Haushalten so nicht funktioniert hätten. Aber ich bleibe dabei, die Grundverantwortung, sozusagen die Garantieverantwortung für die Gewährleistung kultureller Mindeststandards von künstlerischer und musealer Bewahrung der Vergangenheit, dafür ist die öffentliche Hand zuständig. Ich freue mich über alles andere, was darüber hinaus passiert. Und die öffentliche Hand erfüllt diese Aufgabe derzeit nicht. Auch bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo wir eine Reform versucht haben loszutreten, die jetzt vermutlich wieder eine Reform wird, die allein unter dem Gesichtspunkt des finanziellen Drucks erfolgt. Das tut die öffentliche Hand derzeit nicht.
Sie kennen die Kostenpläne Berliner Museen unterschiedlichster Größe. Das ist Ihnen alles bekannt. Sie haben das viele Jahre lang begleitet. Was macht Ihnen die größte Angst im Moment, wenn Sie an die Berliner Kulturpolitik, die Sie jetzt nicht mehr ganz so maßgeblich mitsteuern können wie zuletzt, denken?
Angst kriege ich nicht so schnell. Aber Sorge macht mir schon, dass, und da gilt der alte Grundsatz, etwas aufzubauen dauert, etwas einzureißen, es geht dann sehr, sehr fix, dass bei manchen der Projekte, Pavillons in der Karl-Marx-Allee für NGBK und Werkbundarchiv, Atelierhäuser, Orte, Spielorte für die freie Szene, dass jetzt ein Projekt nach dem anderen über den Jordan geht, also abgesagt wird, abgeblasen wird. Und dass wir im Grunde 6,5 Jahre mehr oder weniger sehr, sehr mühselig versucht haben, da was aufzubauen, was jetzt ganz, ganz schnell einfach über die Wupper geht, ganz, ganz schnell rückabgewickelt wird. Und was mir Sorge macht, ist, wenn wir in die nächste große Krisensituation geraten, wir sind nicht resilient. Ja, wenn du eine Infrastruktur hast, auf die du dich verlassen kannst, kommst du auch durch Krisen. Wenn du in einer Situation bist, wo deine Infrastruktur nicht funktioniert, dann erwischt dich jede Krise ganz, ganz knallhart. Wir haben das an einem anderen Bereich bei den Gesundheitsämtern gesehen. Und glauben Sie noch nicht, dass die Gesundheitsämter jetzt besser ausgestattet sind als vor der Pandemie? Wir lernen aus diesen Vorgängen ganz offenbar insgesamt nicht oder beziehungsweise wir sind nicht bereit, die Schlussfolgerungen zu ziehen, die man eigentlich mit einem rationalen Gedanken daraus ziehen müsste.
Ich habe auch noch eine Frage. In einem Interview, was Sie kürzlich zu Ihrem neuen Buch gegeben haben, haben Sie gesagt, dass es Ihnen am liebsten wäre, es gäbe viele Jüngere, die endlich sagen, sie geben sich einen Ruck und übernehmen Verantwortung und dass sie gerne bereit wären, mit all ihren Möglichkeiten zu unterstützen. War das auf ein politisches Amt bezogen oder einfach grundsätzlich, dass wir Jüngeren Verantwortung übernehmen für Dinge, die uns wichtig sind?
Na, wenn ich vorhin von Tendenzen, auch von gesellschaftszerstörerischen Tendenzen gesprochen habe, dann meine ich natürlich auch so einen Trend der letzten 15, 20 Jahre, der mit der Entstehung einer globalen Plattformökonomie zu tun hat, die ganz eng übrigens mit der Finanzökonomie verbunden ist, wo Daten und Informationen irgendwie zur kapitalisierbaren Ware werden. Das macht umgekehrt sozusagen, strukturiert das auch unsere Gesellschaft. Und ich nehme schon wahr, dass die Ego-Shooterei, dieses sich permanent verkaufen zu müssen, permanent imaginierten Äußerungen, Erwartungen gerecht werden zu müssen, dass das auch wirklich eine gesellschaftszersetzende, gesellschaftszerstörende Dimension hat. Aber das sind eben Verhältnisse, die sind menschlich gemacht und die können auch durch Menschen verändert werden. Menschen müssen es nur wollen. Das heißt also, es ist für mich tatsächlich eine Aufforderung gewesen an kritisches Denken, sich nicht zufrieden zu geben mit den Erklärungen, die man an der Schule oder an der Uni meinetwegen im Fach Volkswirtschaftslehre mitbekommt, sondern tatsächlich die Frage zu stellen, was passiert hier eigentlich? Wo geht's hier gerade lang? Und ich behaupte, jede Art von Politik setzt voraus, dass wir diese globalen Herausforderungen jetzt meistern. Also wer kann sich denn und will sich denn vorstellen, dass wir in einer Welt leben, in der, und das ist bei 3 Grad oder 2,5 Grad über dem vorindustriellen atmosphärischen Durchschnittswert der Temperatur der Fall, wo ein Großteil der Erdoberfläche für die Nutzungen, die wir heute dort vornehmen, nicht mehr zur Verfügung steht. Und wer glaubt denn, dass sich Probleme, wir reden im Augenblick, wird Europa abgeschottet, wir reden gerade darüber, wie wir Menschen, die aus Not, aus ihrer Welt, aus ihrer bisherigen Heimat gerissen werden, die sich auf den Weg machen, wie wir die im Zweifelsfall auch mit Waffengewalt davon abhängen, hier in unseren Wohlstandsinseln einzureiten. Na, wer glaubt denn, was los ist, wenn in 20 oder in 40 oder in 50 Jahren große Teile des Planeten Trockenwüsten sind? Was wird denn dann passieren und wie werden dann die gesellschaftlichen Verhältnisse sein? Und da finde ich, also nur damit es weiter Kapitalismus gibt, ist dieser Einsatz zu hoch.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Aber ich sag's jetzt einfach mal, ich finde schon diesen großartigen Mies van der Rohe-Bau nach der Sinierung ganz toll, muss ich schon sagen. Aber es gibt natürlich nicht nur ein Lieblingsmuseum. Ich bin wirklich ein begeisterter Museumsbesucher. Es gibt nicht nur eins, aber das ist schon ein ikonischer Bau.
Haben Sie einen Lieblingsort in Berlin?
Ja, aber den verrate ich nicht.
Okay. Lernen Sie gerade etwas Neues?
Ich will im Herbst anfangen, Spanisch zu lernen, weil mir das ganz wichtig ist. Und ich habe auch noch vor und hoffe, ich kriege das hin, irgendwann mal ein bisschen im Klavier anzufangen. Ich werde sicherlich kein Pianist mehr, aber ich finde Töne, Musik, das ist schon ganz toll. Und wenn ich wenigstens ein bisschen was für mich selber, so würde ich schon gern noch.
Woran sind Sie kürzlich gescheitert?
Ich bin kürzlich gescheitert und scheitere immer noch ein bisschen daran, nach diesen 20 Jahren auf der Überholspur das Gefühl zu haben, du hast jetzt Zeit, du musst dich nicht treiben lassen, du kannst einfach mal auf dem Sofa liegen, nichts tun oder ein gutes Musikstück hören oder in Ruhe ein Buch. Das muss ich echt noch lernen. Bisher bin ich dran gescheitert, aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, der braucht seine Zeit.
Worauf sind Sie gerade neugierig?
Gestern hätte ich gesagt, auf das Konzert, was ich gestern Abend hatte, Schostakowitsch, 15. Sinfonie und die Suite für Varieté-Orchester, 2 ganz grandiose Stücke. Heute sage ich, ich bin auf morgen Abend neugierig, wenn Sir Simon Rattle in der Philharmonie spielt. Also Neugier, finde ich, ist übrigens sowieso was ich permanent habe und permanent auf 1000 Sachen. Und ich finde Leute, die nicht neugierig sind, sind echt arm dran.
Vielen lieben Dank, das stimmt.
vielen Danke. Dank.